Ja, viele Aktien lohnen sich gar nicht.
Was? Wie bitte?
Ja, das ist jetzt kein Witz, aber ETFs lohnen sich trotzdem.
Ah, ich glaube, ich weiß, wo du hin willst.
Das klingt jetzt bescheuert, das hat aber einen guten Grund und das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern die Wissenschaft hat das rausgefunden.
Okay.
Und was der Grund ist, das erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Emil und Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, also nochmal, ne? Viele Aktien lohnen sich gar nicht. Klingt jetzt erstmal total behämmert.
Damit willst du sagen, dass viele Aktien halt auch langfristig wahrscheinlich Verlust machen, oder? Was genau. Man ja meinte, so in der Breite ist das nicht der Fall.
Genau, die meisten Aktien verlieren ja Geld.
Ah, okay. Sogar die meisten. Also nicht nur viele, sondern die
Mehrheit.
Die Mehrheit.
Das
zeigt
eine Studie aus den USA, die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ja. Also es klingt jetzt nach einem schlechten Witz, aber es ist tatsächlich kein Spaß. Die haben über einen sehr langen Zeitraum 1926 bis Ende 2023 US-Aktien untersucht. Mhm. Und 52% aller 29.078 untersuchten US-Aktien haben Verlust gemacht, wichtig, inklusive Dividenden.
Aha. Über die Hälfte, 52%. Jetzt fragt man sich natürlich sofort, ne, wie kann das sein, dass die Mehrheit, also über die Hälfte der Aktien Verlust macht, und das ist ja jetzt irgendwie keine besonders große News, man natürlich trotzdem mit einem marktbreiten ETF oder mit dem Aktienmarkt, in dem Fall dem US-Aktienmarkt, Gewinn gemacht hätte natürlich. Und zwar, das ist ja jetzt auch keine große News, satten Gewinn natürlich.
Ja. Und das Krasse ist auch, wenn man jetzt den Median nimmt, also quasi den Punkt, der alle diese 29.000 Aktien in zwei gleich große Hälften teilt, dann liegt die Rendite bei -8%.
Pro Jahr oder insgesamt?
Das müsste ich nachschauen.
Ah, okay.
Alles klar. Das müsste ich tatsächlich nachschauen, ob es pro Jahr oder insgesamt ist. Aber schon harte Nummern trotzdem. Ja. Und ich fand es auch erst komisch, aber ich habe mir dann mit Fußball geholfen. Das klingt ja paradox, aber wenn man jetzt mal rein realistisch reingeht, die meisten Fußballvereine, und ich sage das als Fan von einer Mannschaft, die häufiger verliert, die meisten Fußballvereine sind auch eher Verlierer als Gewinner tatsächlich.
Klar, so viele wären nicht Meister.
Genau, also das ist ja tatsächlich so ein Ding. Und was heißt das jetzt für den Einzelnen? Naja, wenn ich jetzt eine Einzelaktie kaufe, egal welche, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld verliere, größer als die Wahrscheinlichkeit, dass ich Gewinn mache.
Ja. Da muss ich wieder an den berühmten Affen denken, ne? Der sich so aktienblind rauspflückt, ja, oder so einfach nur mit Pfeilen auf eine Dartscheibe wirft oder sowas in Richtung. Und dass du dabei halt eine größere Verlustwahrscheinlichkeit, also wenn wir jetzt an Roulette denken, die Bank gewinnt immer, ja. Die Verlustwahrscheinlichkeit ist beim zufälligen Picken größer als die Gewinnwahrscheinlichkeit, weil, also wie du gerade sagst, du kannst halt ziemlich viele Aktien auch erwischen, mit denen du langfristig nicht glücklich wirst.
Aber trotzdem lieben wir so zufällige Dinge. Das ist wie dieser Oktopus, der die WM, Fußball-WM-Ergebnisse so rausgeht. Also absoluter Quatsch, aber wir Menschen fallen ja drauf rein. Das ist ja auch das Gleiche, doch eigentlich wie mit so Aktiengeheimtipps. Also wir sind anfällig für dieses, der Oktopus, der weiß das nächste Fußballergebnis, oder der Franz, der weiß schon, dass Aktie XY durch die Decke geht.
Ja, also das hat natürlich zum einen was mit Gier zu tun, ganz klar. Und gleichzeitig, wenn man es, glaube ich, tiefer beleuchtet, und da bin ich jetzt aber kein Psychologe und auch kein Neurowissenschaftler genug dafür, halten das bestimmt mit irgendeiner Endorphin oder sonst wie Hormonausschüttung im Gehirn zusammen, dass uns das so wie der Oktopus und die Gewinnaussichten, ob das jetzt, was weiß ich, mal vor einiger Zeit Nvidia war oder sonst irgendwelche Geschichten, das spricht uns so an, dass wir da fast schon, und das tun wir ja hier mit dieser Folge letztendlich, auch aktiv dagegen angehen müssen, nicht in die Versuchung zu heimzufallen.
Das Paradoxon, zu dem wir jetzt kommen, der US-Aktienmarkt, also gerade wenn wir jetzt schauen, 1926 bis Ende 2023, sind immerhin fast 100 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine irre lange Zeit. Das ist eine erheblich längere Zeit, als wann wir typischerweise über den MSCI World reden, wo wir normalerweise Daten seit 1970 so grob haben.
Aber der US-Aktienmarkt ist ja in dieser Zeit massiv gewachsen. Also wenn man sich diese Kurve anschaut,
exponentiell.
Das ist schwindelerregend. Und der MSCI World nur ab 1975 hat ja im Schnitt auch 8% pro Jahr gemacht. Also es ist schon ein Paradoxon. Ne? Die einzelne Aktie ist sozusagen ein Verlierer. Mhm. Und die Gesamtheit der Aktien ist aber ein Gewinner. Und woher kommt das? Die Antwort ist ja eigentlich total logisch. Es sind halt die Heavy Hitters, sage ich mal, die da
Genau, also muss ja eigentlich dann so sein, dass ein, naja, nicht ein kleiner Teil, aber schon eine Minderheit, so muss man mal sagen, also in den 48% offensichtlich der Aktien, die ja dann lang Gewinn gemacht haben, sind halt so viele drin, die offensichtlich so gut gelaufen sind, dass du insgesamt richtig ordentlich Gewinn gemacht hast. Die Schwierigkeit, da kommen wir bestimmt heute nochmal drauf, ist natürlich, das weißt du halt nicht vorher. Ja, das ist genau der Punkt. Also die Wahrscheinlichkeit, diese Aktien zu picken, ja, ist halt, also sich die einzelnen sozusagen, diese Rosinen aus dem Kuchen zu picken, ist super gering, ist total schwierig, da einen richtigen Treffer zu landen. Und deswegen musst du den ganzen Kuchen essen, du musst das ganze Paket kaufen, um dann eben die Rosinen auch mit dabei zu haben.
Und das Krasse ist nämlich, also in dieser Studie, 83 Firmen, das sind 0,3% der US-Aktien, haben die Hälfte der entstandenen Wertsteigerungen.
Wahnsinn. Also okay, das ist so konzentriert, das hätte ich nicht gedacht. 83. Und das sind natürlich die großen Giganten, die man da die kennt.
Wir haben nachher noch eine Frage dazu, zu diesen großen Giganten. Aber ungefähr 1000 Aktien haben quasi die gesamten Gewinne rausgeholt. Das ist ja auch nochmal krass.
Von 29.000, ne?
Ja, 26.000, 29.000. Mir ist das schon wieder entfallen.
Man muss natürlich dazu sagen, wenn man jetzt hört, 29.000 Aktien, viele von denen gibt es natürlich nicht mehr. Ja, da sind natürlich irre viele davon unterwegs gestorben, also Insolvenz gegangen, aufgekauft worden.
1926, da wird es 3 Jahre nach dem Start der Berechnung wird es schon einen guten Teil dieser Firmen
und zerlegt. Aber allein diese Betrachtung ist ja schon sehr lehrreich, ne? Dass natürlich von diesen 52% Aktien, die nur Verlust oder die letztendlich Verlust gemacht haben, viele natürlich komplett draufgegangen sind. Ja, also muss ja nicht immer Insolvenz gegangen sein, die können auch fusioniert haben, aufgekauft worden sein und so weiter. Aber in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, es werden ja auch gut jene Firmen gekauft und aufgelöst und verkauft und was weiß ich auch immer, aber in vielen Fällen natürlich mit deutlichen Verlusten, weil die halt nicht performt haben.
Aber was das finde ich auch nochmal interessant macht, man denkt ja dann oft so, wenn ich jetzt so zum Beispiel beschwere, so ein MSCI World, da sind so 1500 Aktien drin, das reicht ja dann auch tatsächlich. Also die USA sind ja mit Abstand der größte Aktienmarkt der Welt. Und wenn jetzt da 1000 Aktien, historisch gesehen, die gesamten Gewinne rausgeholt haben, dann brauche ich ja realistisch, durch Fusionen fallen ja auch welche raus und so weiter, da brauche ich ja realistisch unter 1000. Das heißt, ich komme ja tatsächlich...
Ja, ich weiß nicht, ob man es ganz so betrachten kann. Weil erstens sind die 1000 natürlich auch wieder über die fast 100 Jahre oder was das waren, seit 1926. Und auch von den 1000 Erfolgreichen gibt es natürlich viele nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen halt auch immer. Und zwar nicht, es kann ja sein, dass eine Firma, ich weiß nicht, 20 Jahre lang für ordentliche Gewinne auch für den gesamten Index gesorgt hat und dann in 5 Jahren radikal abgeschmiert hat, für erhebliche Verluste gesorgt hat und vom Markt verschwunden ist. Also was ich glaube, der Gedanke, der nicht hingehen bleiben darf, ist, wir haben MSCI World, irgendwie 1500 Aktien und davon sind die 1000 Gewinneraktien irgendwie drin. Das ist natürlich nicht der Fall. Sondern was es eigentlich eher zeigt, ist, dass gerade, weil wir reden ja oft darüber, dass der MSCI World und natürlich auch andere Welt-ETFs die großen Dickschiffe beinhaltet. Ne? Also mit Dickschiffen meine ich natürlich die üblichen Weltkonzerne von Apple über Microsoft, über Amazon, über welche Konzerne du dir auch immer vorstellst. Aber daran sieht man schon, dass das halt auch seine Berechtigung hat, weil sich Konzentration des Kapitals, weil sich halt in diesen Großkonzernen schon ein erheblicher Teil der Wertschöpfung und der Wertsteigerung abspielt. Das hat natürlich in den letzten Jahren sogar Thema KI noch eher zugenommen. Und was auch kommt, natürlich gibt es logischerweise kleine Firmen, die aufsteigen, erfolgreiche Startups, die größer werden und gerade da enorme Gewinnsteigerungsraten haben. Richtig. Und die hätte man natürlich immer gerne, weil man denen dann reich wird und so weiter. Aber diese Träume schlagen wir hier in den Wind. Aber der Punkt ist, wenn die irgendwann mal richtig erfolgreich werden, was passiert denn? Guess what? Die rutschen in die großen Indizes rein. Die rutschen unter anderem, wenn sie dann irgendwann groß genug sind, in den MSCI World rein und wachsen in dem auch. Die stehen halt dann am Anfang an Platz 1499 im MSCI World und sind halt weiter erfolgreich und steigen dann halt auf Platz, was weiß ich, 50 auf. Und in der Zeit, wo sie aufsteigen, haben sie aber dem MSCI World und damit unseren, deinem ETF, eine riesen Menge Gewinn gebracht.
Und was man ja auch immer noch vergisst, also die steigen jetzt da ein auf Platz 1499 und da kommt ja noch ein ziemlich großer Teil der Wertsteigerung und der Kursgewinn. Also man ist noch gar nicht am Ende der Fahnenstange, plus was ja der Vorteil ist von einem ETF, wenn ich jetzt selber anlegen würde. Also ich müsste theoretisch erstmal für mein Portfolio verschiedene Aktien aussuchen und dann muss ich die richtige finden. Das ist ja für Profis fast schon unmöglich. Also niemand von uns hier ist irgendwie Warren Buffett oder so und rollt da so durch. Also das wird nicht passieren. Aber selbst wenn ich jetzt Glück habe und ich habe mehrere gute Aktien, werde ich auch immer Low Performer haben. Die Wahrscheinlichkeit ist ja 52% sozusagen, wenn man sich auf diese Studie stützt. Die muss ich ja dann aussortieren. Und das Schöne ist ja bei dem MSCI World, jetzt kommt eine neue Aktie auf Platz 1499 rein mit guten Kurssteigerungsaussichten und dafür fliegt halt ein Low Performer raus, weil die, da wird ja wie beim Fußball, unten steigt man ab und dann da fliegen halt dann einfach die raus, die es halt nicht bringen.
Und das Spannende ist halt, es gibt natürlich auch Firmen, die steigen von Platz, was ich vorhin verwende, von Platz 50 auf Platz 1499 ab und machen offensichtlich in der Zeit wahrscheinlich Verluste. Muss nicht sein, es kann ja nur sein, dass der Markt sozusagen besser performt und die laufen halt irgendwie dumpeln so vor sich hin. Der Punkt ist halt nur da, dass die Empirie einfach zeigt. Und mit Empirie meine ich halt die Erfahrung, auch das, was du gerade erzählst, nicht nur jetzt im MSCI World seit 1970 oder seit 1975, sondern am US-Aktienmarkt seit 1926 war es, dass halt die vergleichsweise wenigen Gewinner, die Low-Performer, die Verlierer, outperformen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Gewinne sind am Ende einfach, also in absoluten Dollar oder Euro gerechnet, sind höher als die Verluste. Mal ganz simpel gerechnet. Natürlich wird es auch immer, wenn der eine aufsteigt, wird es irgendeinen Absteiger geben. Aber der überkompensierte das so, sozusagen. Nur wie du richtig sagst. Die Idee sozusagen, nur die Gewinner, nur die Überperformer im Portfolio, im Depot zu haben, es ist ein bisschen anmaßend, das Hybris. Weil wie du sagst, den Profis fällt es auch schwer. Ja, denen fällt das verdammt schwer. Weil es gibt Leute, die das versuchen, professionell zu machen. Die nennen sich ganz oft Fondsmanager oder Vermögensverwalter und so weiter. Und wir wissen halt, dass es der großen Mehrheit dieser, insbesondere der Fondsmanager, nicht gelingt, den Markt nachhaltig zu schlagen, besser zu sein, auf gut gesagt, als ETFs. Ja, das hat auch was damit zu tun, dass diese Leute selbst Geld verdienen müssen, dass die Firmen dahinter Geld verdienen müssen und deshalb die entsprechenden Fonds relativ teuer sind. Aber es hängt auch ganz viel damit zusammen, dass die keinen wirklichen Informationsvorsprung haben. Die können halt am Ende auch ihre Vorhersagen in vielen Fällen nicht einhalten, nicht durchhalten. Das heißt nicht, dass es Einzelne nicht schaffen. Aber, das ist schon angesprochen, Warren Buffett, ja, das Orakel von Omaha, ist halt deshalb berühmt, weil er halt schon ein ziemliches Unikat ist. Das macht er total gut und trotzdem ist es sauschwer nachzumachen. Das kannst du einfach nicht sagen. Es gibt halt nicht so viele berühmte, so langfristig erfolgreiche Investoren. Und es gibt aber sehr, sehr viele, von denen hörst du noch nicht, die es halt immer wieder versuchen, aber scheitern. Um es mal deutlich zu sagen.
Da sind ja auch wahnsinnig viele schlaue Leute, auch bei diesen, bei diesen Investmentbanken.
Und schlaue Leute als wir zum Beispiel.
Ja, und die schaffen es ja auch nicht. Also das ist ja das Ding. Und warum soll es jetzt ich schaffen mit meinem bisschen zusammengegoogelten YouTube-Wissen sozusagen? Also
genau. Dazu habe ich auch schon mal ein YouTube-Video gemacht, wo ich gesagt habe, der ganze Investmenterfolg, mach es mal ganz deutlich, dass deine, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, deine Altersvorsorge irgendwann reicht, hat ganz, ganz wenig mit Wissen zu tun. Weil das, was du dafür wissen musst, ne, ja, ich sollte das mit langfristig mit breit gestreuten Aktien, also in einem ETF machen, da spare ich dann im Monat, wenn ich angestellt bin, 15% von meinem Netto rein. Ende. Das war es ja eigentlich schon. Um es mal kurz, ganz kurz zu fassen. Da musst du nicht wahnsinnig viel wissen. Das ist aber so ein Fehler, den manche Leute, ich glaube, nicht nur am Anfang machen, sondern auch über die Jahre machen. Sie meinen, ich muss mich immer weiter informieren, weil damit werde ich ja schlauer und ja, was dann? Ja, kann ich halt irgendwie mehr Geld machen und so weiter. Und wir bei Finanztipp und viele andere natürlich sagen, wir sind gar nicht so schlau. Wir wissen es, wir können es auch gar nicht so viel besser wissen. Es gibt nicht den Stein der Weisen, der uns sagt, wo sind die 48% der Aktien, die langfristig positiven Erfolg liefern? Oder wo sind die, wie war es, die 83 Aktien, die wie viel Prozent des Gewinns?
Die
Hälfte des Gewinns verantwortlich. Wir werden es nicht wissen. Also müssen wir das ganz, also einen ziemlich großen Teil von dem ganzen Kuchen einkaufen. Dabei auch ziemlich viele Kuchenstücke letztendlich sind ungenießbar, muss man sagen. Aber ein paar schmecken halt so gut, dass sie den Rest völlig aufwiegen. Und das ist ein total, das ist passives Investieren. Und es ist, ja, dumm. Es gibt ja diesen berühmten Vorwurf, dass ETFs dumm seien. Ja, es ist ganz gut, dass sie dumm sind, ja, weil es ist niemand schlauer. Die, die meinen, dass sie schlauer sind, meinen halt auch nur, dass sie schlauer sind.
Aber es ist ja nur vermeintlich dumm. Also es gibt ja, die Wissenschaft stützt es ja tatsächlich. Aber wir müssen natürlich, Saidi muss uns noch einen kleinen Wissenstest beantworten.
Lass mich kurz einen Satz noch, bevor ich peinlicherweise meinen Wissenstest testen muss. Jetzt habe ich das Wort dumm verwendet. Ja, das ist natürlich ein bisschen provokativ jetzt an der Stelle gesagt. Jetzt auf einer, ja, so einer emotionalen Ebene, schon gesprochen, es hat was mit Bescheidenheit zu tun. Es hat was mit Bescheidenheit und Demut zu tun. Demut ist, glaube ich, so ein Wort, das kannst du im 21. Jahrhundert, ist nicht mehr besonders gebräuchlich, ja, was oftmals so ein bisschen gerade in crazy Social Media Zeiten so, Demut, Wort, ja, Humbleness. Ja, aber es hat wirklich damit zu tun, hey, nicht diese Anmaßung, du bist, ich weiß es besser, ja, oder auf jemanden zu vertrauen, der sagt, ich weiß es besser. Nee, ETF, passives Investieren hat ganz viel mit Bescheidenheit und Demut zu tun, zu sagen, ich weiß es nicht besser, ich mache die, in Anführungszeichen, dumme Methode, kaufe den ganzen Markt, nicht den ganzen Markt, aber ich kaufe so ein Index, so ein ETF und bin bescheiden im Sinne von, langfristig wird das schon und ich kann eben nicht schnell reich werden, sondern nur langsam.
Kommen wir zur kleinen Quizfrage für Saidi. Aus dieser untersuchten Masse in der Studie, welche Aktie hat den höchsten kumulierten Gewinn?
Über diese 100 Jahre. Wow. Also, fallen mir viele ein, das sind US-Aktien. So lange existieren, kommen nicht so wahnsinnig viele aus meiner Frage. Also nehme ich das, was lange Jahre, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, als die wertvollste Marke der Welt gilt. Und das ist Coca-Cola.
Ha? Gute Richtung, aber nicht ganz. Das ist übrigens kumulierter Gewinn 2,65 Millionen Dollar pro investierten Dollar.
Das heißt, mit der Aktie aus einem Dollar über die, was, knappen 100 Jahre hättest du 2,5 oder was auch immer Millionen Dollar gemacht. Das ist schon eine ganz nette Rendite.
Es ist Altria. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Du kennst es. Es hieß früher anders.
Ah nein, Zigaretten. Philip Morris, nein. Das hatten wir doch neulich, ja.
Wir haben letztens erst über...
Die Menschen sind halt anfällig für...
Aber es ergibt total Sinn.
Nikotin.
Ewig lange Zeit an der Börse. Margenstarkes Geschäft, muss man sagen. Und einfach die lange Zeit.
Ich habe auf den Zucker gesetzt und ich hätte wissen müssen, Nikotin ist.
Aber das Schöne ist ja auch so ein bisschen, was ich mir noch gedacht habe, wirklich bei dem ETF, weil du vorher auch Demut angesprochen hast. Man spart sich ja vor allem auch Stress. Also das ist ein demütiger Ansatz, aber gleichzeitig ist das ja auch ein sehr entspannender Ansatz, weil du musst dich ja nicht mit dieser Aktienauswahl belasten, weil ja Auf- und Abstieg wie in der Bundesliga automatisch passieren. Also du musst jetzt nicht vor 10 Jahren sagen, oh, Heidenheim steigt in die erste Liga auf, sondern irgendwann kommt Heidenheim halt in die erste Liga und dann profitierst du davon.
Ja. Ich glaube, dass man sich diese Stressfreiheit, von der du gerade sprachst, schon ein Stück weit antrainieren muss oder zumindest damit arbeiten muss. Denn das ist ja, also in dem besagten Video, ich glaube, das tun wir in den Shownotes, da muss ich dir dann mal den Link schicken, dass ich meine, habe ich ja gesagt, es geht beim Anlegererfolg ganz wenig um Wissen. Aber es geht jede Menge um deinen Bauch und wie du mit deinen Emotionen umgehst. Und ja, passives Investieren mit dem ETF kann ziemlich stressfrei sein, wenn man sich den Stress halt nicht macht. Und wir haben schon so oft gesagt, ja, dass es total wichtig ist, in der Börsenkrise nicht nervös zu werden, die Coolness zu bewahren, sich nicht von allgemeiner Panik von Familie, Freunden, Kollegen, wem auch immer anstecken zu lassen. Du musst da raus, das ist voll die Katastrophe, das ist 40% in den Keller gerauscht und was weiß ich noch alles. Aber diese Stressresistenz, glaube ich, erwirbst du dir als Anleger ganz ehrlich nur über Jahrzehnte. Und da ist es übrigens auch ganz gut, wenn man mal auch eine fette Börsenkrise mitmacht. Ja, jetzt rede ich wieder Großonkel her. Ja, ich habe das 2007, 2008 halt mitgemacht und es war schon ziemlich heilsam zu sehen. Ja, die Indizes, das erholt, der Markt erholt sich schon wieder, wo kurz irgendwie so der große Finanzkollaps der Welt am Horizont stand. Und ein bisschen böse gesagt, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle, glaube ich, gesagt, wünsche ich mir das sogar so ein bisschen, dass wir mal so eine richtige Krise haben, damit wir rein emotional für uns alle das tatsächlich erlernen. Ich will jetzt mal nicht wissen, was dann hier los ist, ja. Wir wissen auch schon bei so einem kleinen Börsenschluck auf von irgendwie 8%, da wird es ja schon hier richtig lustig. Und ich will nicht wissen, was hier bei -30 oder -40% los ist. Vor allen Dingen, wenn das dann richtig lange dauert. Also das, was wir in den letzten Jahren hatten, insbesondere Corona, das war ja nur wirklich auch eigentlich nur ein Schluck auf, ne? Kurz runter und wieder rauf innerhalb von wenigen Wochen im Grunde genommen. Unsere Börsenkrise kann halt auch, haben ja die Vergangenheit gezeigt, auch ein paar Jährchen anhalten. Und wenn du halt dann 2 und 3 Jahre im Minus bist, ja, dann fällst du halt langsam irgendwann vom Glauben ab. Und das ist der richtige Härtetest. Und weil du Stressfreiheit angesprochen hast, das halt nicht so zu nehmen, das ist halt wirklich hart. Und vor allen Dingen, wenn du halt schon viel Kohle hast, weil es macht halt einen großen Unterschied, ob du auf, ich sag jetzt was, ja, ob es 200.000 Euro im Depot sind oder nur 100.000. Wenn, ob das auf 100.000 runtergerutscht ist, dann wird dir dann schon echt mulmig.
Hast du ein bisschen Onkel Saidi erzählt?
Ja, von den Zeiten. Fühl mich gleich so viel jünger.
Als Peer Steinbrück im Bundestag gesagt hat, wann ist endlich die Finanzmarktkrise zu Ende? Ah, das war ein gutes Meme tatsächlich, da erinnere ich mich noch dran. Aber
ja, vor allen Dingen, als er sich und Merkel dahingestellt haben, die Einlagen sind sicher, ja, die Guthaben sind sicher. Und da ist mir schon ein bisschen schon ein bisschen mulmig geworden, weil wenn sie das schon sagen müssen, weißt du natürlich ganz genau, dass es eigentlich anders aussieht. Und da plötzlich, ich hatte irgendwie einen Aktienmarkt und im Blick und boah, mein Depot ist auch in den Keller gegangen. Und da verstellen sie sich vor die Kamera und sagen, die Guthaben sind aber sicher. Also über mein Bankkonto und mein Tagesgeldkonto habe ich aber bis jetzt nicht nachgedacht, so. Huiuiui, ja.
Das ist so ein bisschen, das ist immer dieses Ding, wenn die Leute dazu sagen müssen, es ist sicher. Stell dir vor, du kaufst Süßigkeiten und es steht so auf der Packung so groß, auch für menschlichen Verzehr geeignet. Dann denkst du auch, okay, gut, dass ich es dazu sagen muss. Ja.
Jesus.
Aber zurück zu den Aktien. Interessanter Fakt übrigens aus der Studie, 17 US-Aktien in dieser Studie haben einen Gewinn von über 50.000 Dollar pro investierten Dollar erzielt. Also pro Dollar, den du reingesteckt hast, 50.000 wieder raus.
Ja, genau.
Wow. Da sind wir vorhin waren wir schon im Millionenprozentbereich. Und ist aber interessant, wenn man das ist jetzt natürlich eine massive Rendite, also schwindelerregend, aber wenn man das aufs Jahr runterrechnet, dann kommen diese 17 Aktien auf 3,47% Rendite pro Jahr.
Was ja nicht so wahnsinnig viel ist. Ne? Genau, da würde man sagen, so gerade so einen Inflationsausgleich geschafft.
Genau, also so die, ich sag mal, die Nvidia-Fan-Crowd und so, die lockt das jetzt nicht so richtig hinterm Ofen raus. Aber das zeigt halt mal wieder, dass es viel wichtiger ist, wie lange du investiert bist und nicht zu welchem Zeitpunkt du eigentlich eingestiegen bist.
Ja, zeigt natürlich auch, wie die Inflation, wie hart die daran nagt, ja. Aber wie stark der Zinseszinseffekt halt über, was waren es, fast 97 Jahre oder was das waren, ist.
Also klar, da sind sicherlich einige später eingestiegen. Ich vermute mal, dass Apple da auch dabei sein wird von Start bis heute. Ja. Aber klar. Mhm.
Krass.
Und ich würde sagen, die Abschlussbotschaft, bevor wir zu den Fragen kommen, ist ja eigentlich ganz klar, Depot holen und anfangen, weil es zählt ja nicht der Kurs, zu dem du ansteigst, sondern wann, also wie lange du nicht dabei bist sozusagen.
Oder wie lange du in deinem Leben vom Zinseszinseffekt profitieren kannst. Ja. Ganz einfach, ne? Jeder Tag, jeder Monat, jedes Jahr ist ein Jahr, dass du älter geworden bist in deinem Leben und nicht Vermögen hast aufbauen können, weil wahrscheinlich das Geld irgendwo potenziell entweder schlechter verzinst, Girokonto, Tagesgeld oder sonst wo rumliegt oder zumindest in großer Gefahr ist, tendenziell Verluste zu machen, weil du es halt in irgendwelchen zu risikoreichen Geschichten drin hast.
Deswegen unsere Depot-Empfehlungen verlinken wir dir unten in den Shownotes und auf unseren ETF-Finder.
Wollte ich gerade sagen, dann passen die ETFs raus.
Beides ganz schnell erledigt. Dann kommen wir auch schon zu den Fragen. Es sind keine Fragen mehr zu irgendwelchen US-Konzernen. Aber PTGL möchte wissen, hey Saidi, könntet ihr eine Folge machen, um zu erklären, was wirklich in einem MSCI World drin ist? Es gibt niemals alle Aktien des Index, sondern viele und auch Finanzinstrumente. Ist es sicher?
Ja, das ist erstmal sicher, weil so ein ETF, alle ETFs, die wir empfehlen, die sogenannten UCITS-ETF, die also einer europäischen Regulierung unterliegen und auch übrigens alle bekannten US-ETFs, unterliegen halt auch einer Regulierung. Das heißt, da muss schon auch wirklich das drin sein, was da drin ist. Das ist, unterliegt einer Aufsicht, ja. Abgesehen davon, dass da auch eine Depotbank dabei ist und ne, da muss man, würde man als ETF-Anbieter, als Fondsanbieter letztendlich auch schauen, dass bei der Depotbank auch tatsächlich das drin liegt, was ich sozusagen meinen Kunden anbiete. Das ist mal das Erste. Dann eins kann man kurz klären. Jetzt war in der Frage, glaube ich, die Rede von Finanzinstrumenten, also in einem typischen Aktien-ETF sind keine in dem Sinne komplizierten Finanzinstrumente drin. Da sind zu im allergrößten Teil hoher 90, ich weiß es nicht, oberhalb von 95% Aktien drin und der Rest ist Cash. Ist schlimm, simpel und einfach Cash. Wenn so ein ETF jetzt Dividenden kassiert zum Beispiel, dann bekommt er die in aller Regel Cash, ja, oder er kriegt Einzahlungen über Sparpläne, über Einmalanlagen und die hat er sozusagen noch gerade nicht geschafft, dafür neue Aktien zu kaufen. Das heißt, da ist immer so ein kleiner Cash-Anteil dabei, wie hoch der jetzt ist, aber der ist also sehr, sehr gering. Warum? Weil ja die Auftrag so eines ETFs, so eines Fondsanbietern ist, naja, das Geld halt in Aktien anzulegen. Dann war, glaube ich, noch ein Teil der Frage, welche Aktien sind, oder dass da nicht alle Aktien drin sind. Das ist in den meisten Fällen praktisch nicht richtig. Die allermeisten ETFs bilden so ein ETF, solange es sich um einen physisch replizierenden ETF handelt, zu den allergrößten Teilen ab. Ja, also wenn jetzt so ein MSCI World, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade stehen, 1500 XX Aktien enthält, dann kannst du davon ausgehen, dass da auch annähernd 1500 drin sind, dann lässt er vielleicht ein paar wenige Aktien weg, weil die einfach ganz schlüssig, weil die irgendwie schwer zu erhalten sind. Das sind dann irgendwelche Nebenwerte irgendwo auf der Welt, die er jetzt nur zu irgendwie ungünstigen Konditionen einkaufen könnte. Und das fällt dann aber tatsächlich dann unter Sampling, Optimized Sampling, dass also der ETF nur einen Teil des Index abbildet. Aber bei den ETFs, die wir empfehlen, ist es der allergrößte Teil. Also lehne ich mich aus dem Fenster, wieder eine Zahl weit oberhalb von 90% des Index, die der ETF abbildet. Anders ist es bei synthetischen ETFs, die wir auch bei Finanztipp empfehlen. Da ist es tatsächlich nicht so, dass die Aktien da tatsächlich 1:1 drin liegen, sondern liegen andere Aktien drin. Das haben wir schon mal an anderer Stelle erklärt, wie das genau mit den synthetischen ETFs funktioniert. Und trotzdem kriegt man trotzdem den Wert des Index. Das ist ganz wichtig, wie das genau funktioniert. Das kann man auch in unserem Ratgeber dazu nachlesen. Den verlinken wir in den Shownotes, würde ich sagen.
Und die zweite Frage, der Username ist wahnsinnig lang und es ist quasi wie zufällig generierter Code. Deswegen würde ich ihn jetzt einfach auslassen. Hey Saidi, es geht um die 20% Sparquote. Die 20% Sparquote beinhalten dann auch Lebensversicherung und private Rentenversicherungen?
Ja, grundsätzlich ja. Also wenn wir sagen 50-30-20-Regel, man sollte 20% vom Einkommen wegsparen, dann sind das erstmal alle Sparvorgänge. Ja, auch grundsätzlich Lebens- und Rentenversicherung. Jetzt ist bei Versicherungen immer so ein bisschen Fachbegriffsgewirr. Ja, um es ganz genau präzise zu sagen, erstmal, was nicht drin wäre, wäre eine Risikolebensversicherung, wo du den Todesfall für deine Familie absicherst. Das ist natürlich kein Sparvorgang, also das wäre nicht drin. Wenn in so einer Lebens- oder Rentenversicherung eine BU oder auch eine Unfallversicherung meinetwegen mit drin ist, dann müsste man ganz, wenn man ganz korrekt ist, ja, müsste man sein, den Anteil für die Berufsunfähigkeitsversicherung rausrechnen, der würde dann zu den 50% zählen und nicht in die 20% Sparen eingeht. Das größere Problem, Hintergrund der Frage ist ja, wieso hat man eine Lebens- oder Rentenversicherung? Ja, das mag jetzt irgendwie ein uralter Altvertrag sein, der sich irgendwie noch lohnt, ist aber relativ unwahrscheinlich. Denn das Problem ist ja, dass ganz einfach gesagt auf solche Lebens- und Rentenversicherungen die Rendite nicht besonders hoch ist und die Kosten manchmal relativ hoch. Das heißt, wenn du da jetzt, sag ich mal, 100 Euro in so eine Rentenversicherung einzahlst, dann müsstest du sehr genau hinschauen, wie viel von den 100 Euro tatsächlich weggespart werden. Vor allem in den ersten Jahren ist es hat man neulich ja auch schon hier im Podcast, ein deutlich geringerer Anteil. Also ja, eine Lebens- und Rentenversicherung, die anspart, die für die Altersvorsorge in den meisten Fällen ja da ist, die würde in die 20% reinzählen. Aber bitte genau hinschauen, welche Rendite da eigentlich rauskommt oder rauskommen kann, was in vielen Fällen keine einfache Frage ist.
Faustregel ist doch eigentlich alles, was ein Unglück absichert. Also die BU sichert ja auch ein Unglück ab, auch die Wohngebäudeversicherung, falls man die braucht, sichert ein Unglück ab. Auch die Zahnzusatzversicherung sichert eigentlich ein Unglück ab am Ende des Tages. Gehört in die Fixkosten, also die 50%. Und alles, was halt Dinge anspart, also wie zum Beispiel eine private Rentenversicherung, gehört in die 20%.
Ganz genau. Ne? Die klassischen Versicherungen, das sind ja nichts anderes als Kosten. Das Geld ist weg, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Niemand würde erwarten, dass in der Autoversicherung Geld angespart wird, obwohl man da 600 Euro im Jahr oder was.
Ich fahre jetzt nicht unten in die Wand, genau, damit sich meine Autoversicherung rentiert. Ja, also genau, so funktioniert
das. Das ist halt kein Ansparvorgang, aber alles, was wirklich, wie du sagst, alle Sparvorgänge sind, die würde man in die 20% reinrechnen.
Da kann ich nur sagen, vielen Dank dir, Saidi. Und trotz des gescheiterten Quizzes, das du wirst es nicht auf dir sitzen lassen.
Ich glaube immer an das Gute am Menschen und dass man eigentlich einsehen müsste, dass Rauchen nicht so förderlich für einen ist, ja. Aber da habe ich teilweise meine Hoffnung schon aufgegeben. Aber vielen Dank an dich, Emil, dass du da eine interessante Studie mitgebracht hast.
Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt. Ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Bis zum nächsten Mal.
Genau, das wäre top. Vielen Dank. Tschüss.